Hilga Winkel, Diakonisse und Dichterin. In einem Buch der Aidlinger Schwestern wird über sie berichtet. Hilga Winkel wurde am 4. Januar 1926 in Stuttgart geboren. Kurz zuvor, am Heiligen Abend, warteten die Mutter und ihr älterer Bruder, der 5-jährige Eberhard, auf den Vater. Die Mutter schmückte gerade den Weihnachtsbaum und stand auf der Leiter, als der Vater kam. Er hatte ein Geschenk für seinen Sohn dabei und eine bittere Nachricht für seine Frau. Ich verlasse dich und die Kinder. Anschließend packte er seine Sachen, fuhr weg und verlobte sich mit einem 18-jährigen Mädchen. Der Schmerz und Schock darüber sind nicht zu beschreiben. Nun musste die Mutter sehen, wie sie in wirtschaftlich schwieriger Zeit den 5-jährigen Sohn und das neugeborene Töchterchen durchbrachte. Doch die Mutter erkrankte schwer. Aufgrund einer Rippenfellentzündung konnte sie die kleine Hilga nicht stillen. Eine Krankenschwester pflegte die Mutter und versorgte das Baby mit Milch aus der Kindermilchküche. Dort konnte fertig zubereitete und abgekochte Kindernahrung in Flaschen abgeholt werden. Doch das Kind wurde immer schwächer, denn es erbrach heftig nach jeder Mahlzeit. Das kleine Wesen schwebte zwischen Leben und Tod. Glücklicherweise wurde die Ursache gefunden. Hilga war versehentlich mit einer Milch für wesentlich ältere Babys versorgt worden. Als sie die richtige Nahrung bekam, erholte sie sich schnell. Die Mutter fand nach ihrer Genesung bald eine Anstellung bei einer größeren Stuttgarter Bank. Dies war in der damaligen Zeit ungewöhnlich und wurde von der Familie als großes Wunder angesehen. Doch wie sollte Frau Winkel arbeiten gehen und zu Hause die kleinen Kinder versorgen? Diese Frage belastete sie schwer. Hier kam der Schwäbische Frauenverein ins Spiel. Er war im Zug der bürgerlichen Frauenbewegung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden. In Stuttgart hatten sich seit dem Winter 1872 einige Frauen damit beschäftigt, wie man dem weiblichen Geschlecht zu einem würdigeren Dasein verhelfen und der allerorts herrschenden Not entgegensteuern könnte. Der Verein gründete bald 2 Kindergärten, einen Kinderhort und eine abendliche Kochschule. Außerdem wurde ein Mittagstisch angeboten. Während Frau Winkel eines Tages dort aß, konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Unaufhörlich tropften sie in die Suppe. Die Frauen des Vereins, die an diesem Tag Dienst hatten, setzten sich zu ihr und ließen sie von ihrer Not erzählen. Dann boten sie ganz pragmatisch an, die kleine Hilga unentgeltlich im Kindergarten aufzunehmen und den Jungen im Hort. Viel später, als Hilga Winkel schon Diakonisse war, erzählte sie, dass die Zeit in diesem Kindergarten sehr schön und lebendig für sie war. Und als sie selbst Kinderfreizeiten durchführte, hat sie sich an vieles erinnert, was für sie damals hilfreich war und sie geprägt hat. In der Schulzeit fragten sie die anderen Kinder, wo ist dein Vater? Erst da ging ihr auf, dass es bei ihr zu Hause anders war als bei ihren Mitschülerinnen. Mit Blick auf diese Zeit, in der Hilga Winkel um den abwesenden Vater trauerte und auch die Mutter oft nicht da sein konnte, schrieb sie, schon früh versuchte ich, weil ich einfach ein Ventil brauchte, meinen kindlichen Kummer in Versen auszudrücken. Das erste Gedicht, an das ich mich erinnern kann, trug die Überschrift »Das Leid«. Da war ich vielleicht 10 Jahre alt. Ich besitze es leider nicht mehr. Aufgrund der bescheidenen Verhältnisse, in denen die kleine Familie lebte, lernte Hilga früh den Wert des Geldes zu schätzen. Am 15. jeden Monats bekam Frau Winkel ihr Gehalt. Dann schickte sie ihre Tochter mit der Miete zum Vermieter. Sie war immer traurig und entsetzt über so viel Geld, das sie für die Wohnung abliefern musste. Obwohl die Mutter jeden Pfennig zweimal umdrehte, stellte sie eine Haushaltshilfe ein. So war immer jemand daheim, wenn die Kinder von der Schule kamen. Sie sollten nicht als Schlüsselkinder aufwachsen. Die Wochenenden wurden mit schönen gemeinsamen Unternehmungen gefüllt. Die Schatten der Nazi-Herrschaft legten sich auch auf die kleine Familie. Zum Weltanschauungsunterricht der Nazis wechseln oder doch im Konfirmandenunterricht bleiben? Weder das eine noch das andere reizte Hilga besonders. Sie blieb aber schließlich in ihrer Konfirmandengruppe, auch wenn die Klassenlehrerin ihrer Enttäuschung Luft machte. »Winkel, das hätte ich nie gedacht, dass du die Fahne deines Führers von dir wirfst.« Bei der Konfirmation war Hilga Winkel die Letzte im Alphabet und wurde als Letzte eingesegnet. Sie war aufgeregt. Dann hörte sie die Stimme des Pfarrers, der ihr zusprach. »Der Meister ist da und ruft dich.« »Wohin ruft er mich?«, fragte sie sich spontan. Die Antwort sollte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Als sie vom Jungmädel zum Bund deutscher Mädchen aufstieg, konnte sie sich dem Zwang zur Teilnahme entziehen, indem sie in Stuttgart in einem Rundfunkchor mitsang. 1942 wechselte Hilga Winkel von der Mittelschule in die Hölderlin-Oberschule und legte dort das hauswirtschaftliche Abitur ab. In dieser Zeit lernte sie Ruth Deimelhuber kennen, eine Freundin fürs Leben. Sie hatten den gleichen Schulweg, machten ihre Schularbeiten zusammen und beide hatten inzwischen ihr Leben Jesus anvertraut. Sie waren mit den Aidlinger Schwestern in Kontakt gekommen und gingen in der Dannegerstraße 48a ein und aus. Dort boten die Schwestern Programme für Kinder und Jugendliche an, sowie Bibelstunden für Erwachsene. In der Zeit der Kriegsjahre während des schweren Bombardements auf Stuttgart und des kurzen Reichsarbeitsdienstes wurde Hilga Winkel klar, dass der Meister sie nach Aidlingen ins Diakonissenmutterhaus rief, wo sie 1947 mit 21 Jahren als Diakonisse eingesegnet wurde. Bald darauf wurde sie in Kirchheim-Teck zur Krankenschwester ausgebildet. 5 Jahre nach der Einsegnung bekam Hilga Winkel gesundheitliche Probleme. Niemand konnte die Ursache ihrer zunehmenden Kraftlosigkeit und lähmenden Müdigkeit erkennen. Zwar hatte sie keine Schmerzen, fühlte sich aber elend. Die Hilfe sollte durch einen Erholungsaufenthalt auf der Tannenhöhe kommen. Schwester Mechthild von Herf, eine begabte Musikerin, drückte ihr einige Notenblätter in die Hand mit der Bemerkung: »Spiel sie doch mal durch. Vielleicht fallen dir dazu einige gute Texte ein.« Eine Melodie gefiel Hilga Winkel auf Anhieb und ein Text kam ihr ebenfalls dazu in den Sinn. »Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist's genug, mein Herr geht selber mit. Sie schrieb dazu: Ich litt unter einer großen Schwachheit, die ich nicht einordnen konnte. Für mich war es so schwer, andere bis in die Nacht arbeiten zu sehen, und ich war immer am Rande. Durch den Text, den mir Jesus schenkte, wurde ich zuerst selbst beschenkt. Wie sehr hat mich in der damals verhüllten Zukunft der Herr in die Schule des Vertrauens genommen. Die Bitte um seine Lammesart, wenn ich am liebsten die engen Grenzen gesprengt hätte, das Hinschauen auf ihn, das stetige und stille Vertrauen, ist bis heute eine Sache immer neuer Übung für mich geblieben. Bald darauf wurde eine schwere Diabeteserkrankung bei Schwester Hilga diagnostiziert, womit sich die Ursache ihrer körperlichen Beschwerden erklären ließ. Diese Erkrankung blieb bis zu ihrem Lebensende ihr Begleiter und hat sie oft an Grenzen geführt, die sie immer neu akzeptieren lernen musste. Ihre dichterische Begabung wurde im Mutterhaus erkannt und gefördert. Eine Zeit lang schrieb sie jede Woche ein Gedicht. War früher das Leid meiner Kindheit Anlass zu manchen Versen gewesen, so wurden jetzt Gottes Liebe, die Freude an meinem Vater im Himmel, an seinem Wort und an Jesus selbst der Grundton vieler Texte und Lieder. Nach schweren Lebensführungen dichtete Bertha Schmidt-Eller: Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Bertha Anna Schmidt wurde am 16. August 1899 in Leipzig als jüngstes von 8 Kindern geboren. Als sie 3,5 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Der Vater, ein erfolgreicher Kaufmann, musste wieder heiraten, um die große Kinderschar zu versorgen. Für die neue Mutter war es eine kaum zu bewältigende Aufgabe, plötzlich die Mutterstelle für 8 Kinder zu übernehmen. Besonders die jüngeren Geschwister behielten ihre Stiefmutter in schlechter Erinnerung, während die Älteren ihr heftigen Widerstand entgegenbrachten. Ihr Christsein empfanden die Kinder als knöchern und engstirnig. Süßigkeiten, ein schönes Kleid oder gar eine höhere Schulbildung waren bei ihr verpönt. In ihrem Buch »Die zweite Frau« hat Bertha später darüber geschrieben. Schon in der Schule zeigte sich die schriftstellerische Begabung von Bertha Schmidt. Ein verständiger Lehrer hat sie früh gefördert. Er ermutigte sie zu Veröffentlichungen. So entstanden die Erzählungen »Maria Carola« und »Hätte der Liebe nicht« und »Haus Gudelius«. Es war dann ihr Verleger Friedrich Bahn, der ihr den Rat gab, zur besseren Unterscheidung ihren Allerweltsnamen Schmidt noch durch den Zusatz Eller zu ergänzen. Eller war der Ort, wo sie damals wohnte. Auch nach ihrer Heirat behielt sie diesen Namen als Schriftstellerin bei. Die Ehe allerdings war für Bertha Schmidt-Eller eine einzige Katastrophe. Ihr Mann war 38 Jahre älter. Schon bald wurde ihr bewusst, dass sie mit dieser Heirat eine totale Fehlentscheidung getroffen hatte. Es blieb nur noch die Trennung. Nun kümmerte sich Bertha Schmidt-Eller, von da an hieß sie Bertha Künzel, mit ganzer Liebe um ihren kleinen Sohn. Während der Herrschaft der Nazis im Dritten Reich durften aber ihre Bücher, meist waren es Erzählungen und Kinderbücher, nicht mehr gedruckt werden. Einen Beruf hatte sie jedoch nicht erlernen dürfen. So stand die alleinerziehende Mutter plötzlich ohne Einkommen und mittellos da. Als wunderbare Fügung Gottes empfand sie dann, dass ein Arzt, an den sie sich mit ihrem kranken Kind gewandt hatte, gerade eine Sprechstundenhilfe suchte. Ohne Vorkenntnisse stellte sie sich dieser schwierigen Aufgabe und enttäuschte das in sie gesetzte Vertrauen nicht. Rasch arbeitete sich Bertha Künzel in die Praxisdienste ein und bildete sich nebenher noch weiter. Leider musste sie deshalb ihren kleinen Jungen, den sie so sehr liebte, in ein Internat geben. Das hat sie schwer belastet. Bei dem 10-stündigen Arbeitstag blieb einfach keine Zeit mehr, um sich ausreichend um ihn zu kümmern. Inzwischen hatte Bertha Künzel sich so viele medizinische und pflegerische Kenntnisse erworben, dass sie die Stelle einer Werksschwester in einem Düsseldorfer Betrieb übernehmen konnte. Endlich konnte sie ihren Sohn, inzwischen 14 Jahre alt, wieder zu sich nehmen. Bald aber kam der Zweite Weltkrieg. Der Sohn musste als Soldat an die Front. Die Wohnung in Düsseldorf war von Bomben zerstört. Das Werk, wo Bertha Künzel arbeitete, wurde nach Mitteldeutschland verlegt. So kam sie nach dem Krieg wieder in ihre Geburtsstadt Leipzig, wo sie bei einer Nichte, einer Kriegerwitwe, Aufnahme fand. Dort besuchte sie der Verleger Rolf Brockhaus und machte ihr Mut, neue Bücher mit klarem christlichen Zeugnis zu schreiben. Gleich ihr erstes Buch »Und vergib uns unsere Schuld« wurde ein Bestseller mit 11 Auflagen und mehr als 200.000 Exemplaren. Erst im Dezember 1949 kehrte ihr Sohn aus russischer Kriegsgefangenschaft heim. Mit ihm zog sie wieder nach Düsseldorf und ermöglichte ihm unter großen Opfern das Studium. Zu ihrer Freude wurde er Lehrer an einem kirchlichen Gymnasium mit den Fächern Mathematik, Philosophie und evangelische Religion. In der Folgezeit schrieb Berta Künzel 30 Bücher und zahlreiche Kurzgeschichten. In großer Dankbarkeit und im Rückblick auf die dunklen Notzeiten ihres Lebens schuf sie dann auch das Lied. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge's brennen, lieber Heiland, dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht. Du bist der Retter, Herr, von Sünd und Tod. In der Weltnacht dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Weit bekannt wurde dieses Lied durch die Melodie von Naphtali Zvi Imber. Um 1880 komponierte er die bekannte Hatikva, die schon seit 1897 die Hymne der zionistischen Bewegung Israels ist. Sie wurde dann auch bei der Gründung des Staates Israel zur Nationalhymne. Am 13. Oktober 1987 verstarb Berta Künzel im Alter von 88 Jahren in Aachen. Gottes Kraft in aller Schwäche, der Caroline Riem. Jesus, meine Sonne in der dunklen Nacht. Caroline Riem wurde am 17. Mai 1857 als älteste Tochter des Inspektors im Rauen Haus in Hamburg, Traugott Riem, geboren und wuchs dort auf. Diese Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder hatte der für soziale Fragen brennende Theologe Johann Hinrich Wichern 1833 ins Leben gerufen. Es folgten auf das damals kühne Pionierwerk noch die Diakonenanstalt und die Agentur, die christliche Schriften herausgab. Der Vater von Caroline Riem leitete 25 Jahre als Inspektor diese weit gespannte Arbeit des Rauen Hauses. Es ist tragisch, dass der geniale Johann Hinrich Wichern 1871 Traugott Riem auf eine Weise aus dem Werk drängte, die viele nur als unrühmlich empfinden konnten. Traugott Riem hatte sich durch seine lange und bewährte Arbeit bis zum Schluss immer noch Hoffnung gemacht, die Gesamtleitung als Nachfolger Wicherns zu übernehmen. Mit Vorhaltungen, die wirklich krankhaft, kleinlich und ehrenrührig waren, ließ Wichern dem bewährten Inspektor Riem nur noch die Chance zur Kündigung. Der Plan, den der damals schon schwer kranke Johann Hinrich Wichern damit verfolgte, war aber gewesen, seinem eigenen Sohn die Leitung des Rauen Hauses zu übertragen. Diese beschwerenden Vorgänge haben auch früh das Leben von Caroline Riem überschattet. Ihre Mutter starb, als Caroline 17 Jahre alt war. Ihr Vater, als sie 23 Jahre alt war. Man findet sie zunächst in Pfarrhäusern, dann als ausgebildete Lehrerin für höhere Schulen, an verschiedenen Schulen in Gnadau und in Familien, bis sie nach 12 Jahren aus Krankheitsgründen ihren Beruf aufgeben musste. Wie es ihre Kräfte erlaubten, half sie bei gelegentlichen Büroarbeiten oder im Krankenhaus, dann als Seelsorgerin oder in der Bibelschule von Pastor Jellinghaus in Hamburg. Als sie dort krank lag, entstand 1894/95 das Lied, das nach der bekannten Melodie von »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren« gesungen werden soll. »Juble, mein Herze, ich habe den Heiland gefunden. Er hat für ewig sich nun meiner Seele verbunden. Bringe ihm Dank mit lautem Freudengesang. Er lässt mich völlig gesunden. Juble, mein Herze, die Sündenschuld ist nun vergeben. Denn auch für mich ließ der Heiland am Kreuze sein Leben. Sein teures Blut ist ja mein herrlichstes Gut, seit ich mich ihm übergeben. Juble, mein Herze, für mich ist der Heiland erstanden. Er löset völlig von Sündenmacht Ketten und Banden. Er ist's allein, der da macht heilig und rein, die so im Glauben ihn fahnden. Juble, mein Herze, ich darf meinem Heiland vertrauen, darf ohne Zagen beständig auf Jesus nur schauen. Fortan nicht droht mir bange Sorge und Not, nimmermehr braucht mir zu grauen. Juble, mein Herze, mein Heiland will selber mich leiten. In seiner Führung darf fröhlich ich vorwärts nun schreiten. Glaube ihm nur, folge getrost seiner Spur. Er schützt die Füße vorm Gleiten. Juble, mein Herze, lass freudig dein Danklied erklingen. Jesus will selber zur seligen Heimat dich bringen. Zieh ich hier aus, bin ich bei ihm ja zu Haus, darf ihm dort ewig Lob singen. 1894 bis 1896 finden wir Caroline Riem als Seelsorgerin in einem Siechenhaus in Hamburg, anschließend 4 Jahre als Mitarbeiterin in einem diakonischen Heim für schwer erziehbare und gefallene Mädchen. In dieser Zeit dichtete Caroline Riem ihr anderes bekanntes Lied, und zwar nach dem Besuch einer Bibelstunde über Psalm 89, wo sie der Vers 16 bewegte: Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Jesus, meine Sonne in der dunklen Nacht. Jesus, meine Wonne, wenn mir Freude lacht. Jesus, meine Liebe, du mein einzig Glück. Nimmer wend ich wieder von dir weg den Blick. Du hast meine Seele wunderbar erquickt, deines Geistes Siegel tief mir eingedrückt. Deinen tiefen Frieden spür ich täglich nun, darf in deiner Liebe Stund um Stunde ruhen. In der Welt Gedränge, in der Sünde Streit, sind Herr deine Siege stets für mich bereit. Du willst für mich kämpfen, ich darf stille sein, mich in deine Gnade hüllen fester ein. Welch ein selig Leben in der dunklen Welt. Fröhlich darf ich jauchzen, weil mich Jesus hält. Niemand kann mich reißen, Herr, aus deiner Hand, bis du mich aus Gnaden bringst ins Heimatland. Als Erzieherin hat Caroline Riem viel für christliche Blätter geschrieben, meist Selbsterlebtes. Manches hat sie auch aus dem Englischen oder Französischen übersetzt. 1900 berief der Deutsche Frauen-Missionsgebetsbund Caroline Riem zu seiner ersten Reisesekretärin. Bei diesen neu entstandenen Gebetsgruppen fühlte sie sich daheim. Eine Schwester von Caroline Riem war im Missionsdienst in Indien. Daher wusste sie, wie wichtig die Fürbitte ist. Bereits im ersten Jahr wurde sie in 80 Gebetskreise gerufen. 7 Jahre versah sie dieses Amt, allerdings immer wieder durch Krankheit für längere Zeit unterbrochen. Sie wäre gerne Evangelistin gewesen, konnte aber wegen ihrer angegriffenen Gesundheit nur ihre seelsorgerlichen Gaben einsetzen. Sie musste lernen zu verstehen, wie sie selbst nach ihrem Ausscheiden schrieb: Es kommt in unserem Leben nicht auf unsere Arbeit für den Herrn an, sondern es ist seine Arbeit an uns. Möchten wir alle immer mehr lernen, ihm stille zu sein, damit er uns zubereiten kann für seine Herrlichkeit. 1941 ist sie heimgegangen. Die mütterliche Schriftstellerin Dora Rappert-Gobert. Völlige Übergabe des Willens an den Herrn. In reiche Traditionen wuchs Dora Gobert hinein, als sie am 1. September 1842 auf der Mittelmeerinsel Malta geboren wurde. Ihr Vater Samuel Gobert war Missionar in Abessinien, dem heutigen Äthiopien, gewesen. In Malta begann er mit der Übersetzung der Bibel ins Arabische, bis er 1846 von König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen zum evangelischen Bischof von Jerusalem berufen wurde. Er gründete in Palästina evangelische Gemeinden, Schulen, Waisenhäuser und Krankenhäuser. Ihre Mutter Marie Zeller stammte aus Beugen bei Rheinfelden, wo ihr Vater Christian Heinrich Zeller im Schloss der Ordensritter ein bedeutendes diakonisches Projekt zur Rettung verarmter Straßenkinder und eine dazugehörende Bildungsanstalt für Armenlehrer aufgebaut hatte. Es war eine glückliche Kindheit in Jerusalem, obwohl die Stadt unter den Türken damals sehr verarmt war. Die vielen Begegnungen mit Missionsleuten im gastlichen Elternhaus weiteten ihren Blick. Mit 10 Jahren erhielt sie eine 4-jährige Ausbildung im Mädcheninternat der Brüdergemeine in Montmirail in der Schweiz, um neben der französischen Sprache auch französische Umgangsformen zu lernen. Wieder zurück in Jerusalem bildete sie sich selbst weiter in der Bibliothek des Vaters. Nie hat sie eine Hochschule besucht, sondern all ihr Wissen im Selbststudium erworben. Durch ein persönliches Bekehrungserlebnis kam sie vom Kinderglauben zum bewussten Glauben an Jesus Christus. Besondere Schwerpunkte ihres späteren Verkündigungsdienstes wurden die Evangelisation und die Heiligung des Lebens in der Nachfolge von Christus. Was sie dabei erfüllte, spricht das Lied des weitgereisten amerikanischen Redners Dr. Wilbur F. Crafts aus, das sie ins Deutsche übersetzte. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnad und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündiget hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Sanft hat seine Hand mich berühret, er sprach, O mein Kind, du bist heil. Ich fasste den Saum seines Kleides, da ward seine Kraft mir zuteil. Der Fürst meines Friedens ist nahe, sein Antlitz ruht strahlend auf mir. O horcht seiner Stimme, sie rufet, den Frieden verleihe ich dir. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Im Alter von 19 Jahren lernte sie als Gemeindehelferin in der Pfarrei ihres Bruders in Südengland, nahe Southampton, die Welt mit ihren dunklen Schattenseiten kennen. Wieder nach Jerusalem zurückgekehrt, übernahm sie die Leitung einer Schule für muslimische, orthodoxe, jüdische und evangelische Mädchen, die ihr Vater gegründet hatte. Das war keine leichte Aufgabe. Gesundheitlich machten ihr Kopfschmerzen, die auf eine frühere Hirnhautentzündung in der Kindheit zurückgingen, und ein Kehlkopfleiden zu schaffen. So musste sie bald den Dienst in der Mädchenschule aufgeben. 1867 heiratete sie Heinrich Rappert, einen Missionar in Ägypten, der von der Pilgermission St. Krishona bei Basel in der Schweiz ausgesandt war. Ein Jahr später bekam er den Ruf, als Inspektor nach St. Krishona zu kommen. Als seine Ehefrau entfaltete Dora Rappert dort ihre großen Gaben als demütige Gehilfin ihres Mannes, geduldige Seelsorgerin und Anstaltsmutter, die in vielen Bereichen Verantwortung übernahm. Dadurch wurde sie eine der bedeutendsten Frauen der Gemeinschaftsbewegung. Sie betrachtete es als höchste Würde der Frau, nicht eine Regentin, sondern eine wahre und echte Gehilfin zu sein. Mit kurzen Unterbrechungen waren die 55 Jahre auf St. Krishona ihre Lebensaufgabe. Bekannt wurde Dora Rappert-Gobat als vielfache Buchautorin, Bibellehrerin, aber auch als Übersetzerin bekannter Lieder, so auch von der erblindeten Fanny Crosby. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da find ich Himmelslust. Mit holder Hirtenstimme ruft mir mein Heiland zu, lass ab vom eigenen Ringen, an meinem Herzen ruh. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da find ich Himmelslust. Sicher in Jesu Armen, los von der Sorge Qual, sicher in der Versuchung durch Jesu Wundenmal. Frei von dem Druck des Kummers, frei von des Zweifels Pfad, nur noch ein wenig Prüfung, nur etwas Tränensaat. Sicher in Jesu Armen, los von der Sorge Qual, sicher in der Versuchung durch Jesu Wundenmal. Jesus des Herzens Zuflucht, Jesus, du starbst für mich. Sicher auf diesen Felsen stütz ich mich ewiglich. Hier will ich stille warten, bis das vergeht die Nacht, bis an dem goldenen Ufer leuchtend der Tag erwacht. Jesus des Herzens Zuflucht, Jesus, du starbst für mich. Sicher auf diesen Felsen stütz ich mich ewiglich. Den Eheleuten Rappert wurden 10 Kinder geschenkt. Dora Rappert-Gobat wollte ganz bewusst Familienmutter sein. Sie hatte sicher erkannt, dass dies nicht nur das schönste Amt ist, sondern auch, dass Mütter das Schicksal ihrer Söhne sind. Nicht nur ihr Vorbild, sondern auch ihre vielen Dienste in der Frauenarbeit haben unzählige Menschen tief geprägt. Aber auch schweres Leid hat sie erlebt. 2 Kinder starben bald nach der Geburt, der älteste Sohn als Student. Ihr Mann starb 1909 während einer Dienstreise. 14 Jahre war sie Witwe, ehe sie am 10. Oktober 1923 auf St. Krishona verstarb. Gern gesungen wird von den vielen Liedern, die sie gedichtet hat: O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Du hast erworben Heil für die ganze Welt und hast aufs Völligste gezahlt das Lösegeld. Du riefst mit lauter Stimm durchs Todesnacht: Es ist vollbracht, es ist vollbracht. O Wort des Lebens, hier kann mein Glaube ruhen. Auf diesen Felsen kann ich mich gründen nun. Ewig vollkommen ist unsers Gottes Heil. Nimm es, o Sünder, an, so wird dir's ganz zuteil. Nichts kannst du machen mehr, er hat's gemacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. O Wort des Sieges, wenn mir der Satan naht, blick ich zum Helden, der ihn zertreten hat. In Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegesschrei. Nichts soll mich fesseln mehr des Feindes Macht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Jesus, mein Heiland, dir sag ich Preis und Dank. O Überwinder, hör meinen Lobgesang. In deine Gnade hüll ich mich tief hinein. In deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein. Er sei dem Lamm, das rief, da es geschlacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Johanna Meyer kämpfte für die Befreiung der Alkoholabhängigen. Lieder müssen einen festen Halt gegen die Sucht bieten. Bei einer Auslandsreise nach Frankreich und England im Anschluss an sein Theologiestudium lernte der Schweizer Louis Lucien Rochat Abstinenzler kennen. Das waren Christen, die keine alkoholischen Getränke zu sich nahmen, sondern enthaltsam lebten. Bisher hatte Louis Rochat geglaubt, Alkohol sei aus Gesundheitsgründen für den Menschen unentbehrlich. Zusätzlich wurde ihm durch Gespräche mit einem Trinker plötzlich klar, dass nur völlige Enthaltsamkeit der einzige Weg zur Rettung der Alkoholabhängigen sein kann. Auf seiner ersten Pfarrstelle im Schweizer Waadtland erlebte er erschütternd, was die Trunksucht unter der armen Landbevölkerung und unter Arbeitern anrichtete. In kurzer Zeit hatte sich damals in der Schweiz der Schnapsverbrauch verdoppelt. Von da an gehörten für Pfarrer Louis Lucien Rochat Evangelium und Abstinenz mit Jesus und ohne Alkohol untrennbar zusammen. Am 21. September 1877 lud Pfarrer Rochat in Genf zu einer öffentlichen Enthaltsamkeitsversammlung ein. Das Thema hieß »Die Trunkenheit und ihr wahres Heilmittel«. Allein die frohe Botschaft von Jesus kann dem Suchtabhängigen die nötige Kraft zur völligen Enthaltsamkeit geben. Am Schluss seines Vortrags rief er die Teilnehmer zur Unterzeichnung einer Enthaltsamkeitserklärung auf. 26 Personen waren dazu bereit. Der Bund des Blauen Kreuzes war entstanden. In dieser Arbeit hat die Schweizer Lehrerin Johanna Meyer ihre großen Gaben auf einmalige Weise entfalten können. Sie war am 2. April 1851 in Schangnau im Schweizer Emmental als älteste Tochter des Pfarrers Johann Ludwig Albert Meyer geboren. Nach dem Tod des Vaters zog die Mutter mit den Kindern nach Bern. Dort unterrichtete Johanna Meyer nach ihrer Lehrerausbildung lange Jahre an der Freien Mädchenschule. Sie war sehr begabt, sprach auch fließend Französisch, Italienisch und Englisch. Einer der führenden Leiter der Blaukreuzarbeit in der Schweiz, Pfarrer Arnold Beauvais, gewann Johanna Meyer als seine wichtigste Mitstreiterin. Neben ihrer führenden Mitarbeit in den Sonntagsschulen hat sie hier ihre ehrenamtliche Lebensaufgabe gefunden. Ihre eindrückliche Dichtergabe konnte sie hier verwirklichen. Pfarrer Arnold Beauvais sammelte überall bewährte Melodien und bat dann Johanna Meyer, dazu Verse zu dichten. Aber auch beim Übersetzen von Liedern aus dem Englischen und Französischen war ihre große Übersetzergabe gefragt. Menschen, die in der totalen Finsternis ihres Lebens wunderbare Befreiung von der Sucht erlebten, brauchen einfache Lieder, in denen ihr Glaube an Jesus Festigkeit gegen alle eigene natürliche Hinfälligkeit und Schwäche des Herzens bekommt. Darin fand Johanna Meyer ihre Lebensaufgabe, diesen Schwerleidenden und ihren Angehörigen den festen Anker zu geben, an dem sie tragfähigen Halt fanden. Mag sein, dass manchen nur gewohnheitsmäßig dahinlebenden Christen diese kräftige Sprache fremd ist, weil sie nicht erkannt haben, wie nötig eindeutige Buße und völlige Erlösung gegen die Macht des Bösen sind. Von den 49 Liedern von Johanna Meyer, die damals im Liederbuch des Blauen Kreuzes standen, ist unter anderem dieses von ihr selbst verfasst. Jesus kam uns zu erlösen, preise den Herrn. Er zertrat die Macht des Bösen, preise den Herrn. Sünder, ihr habt nichts zu tun, als die Gnade zu erfassen und euch reinigen zu lassen. Preise den Herrn. Selber kann man's nicht erzwingen. Preise den Herrn. Jesus nur kann es vollbringen. Preise den Herrn. Er nahm mir die Fesseln ab, hat dafür ein neues Leben, Kraft und Frieden mir gegeben. Preise den Herrn. Allen ist das Heil erschienen. Preise den Herrn. Keiner muss dem Laster dienen, preise den Herrn. Keiner muss verloren gehen, sagt es allen hier auf Erden. Wer da will, kann selig werden, preiset den Herrn. 24 von ihr ins Deutsche übersetzte Lieder finden sich im alten Buch der Reichslieder. Darunter auch dieses von Bramwell Booth, dem Sohn des Gründers der Heilsarmee. Erforsche mich, Jesus, mein Licht, durchleuchte mein Innerstes mir. Mein eigenes Bemühen taugt nicht. Ich nahe mich willig, ich nahe mich willig, ich nahe mich dir. Was soll mir die Welt und ihr Spiel? Sie gab weder Trost mir noch Ruh. Ich habe ein höheres Ziel, mein Kleinod, o Jesus. Mein Kleinod, o Jesus, mein Kleinod bist du. Ich gebe mein Liebstes dir her, mein Alles auf Erden sei dein. Was frag ich nach irdischem Meer? Du selbst, o Herr Jesus, du selbst, o Herr Jesus, du selbst bist ja mein. Im Glauben erfasse ich dich. Ich weiß es und traue dir's zu. Du reinigst und heiligest mich. Du kannst mich erretten. Du willst stets erretten. Allmächtig bist du. Dir, Jesus, sei Lob und sei Ehr. Du bist meine Kraft, meine Ruhe. Du hältst mich. Was will ich noch mehr? Du kannst mich bewahren. Du willst stets bewahren. Allmächtig bist du. Weitere bekannte und von ihr übersetzte Lieder sind »Brüder, noch gilt es zu retten«, »Fest und treu wie Daniel war«, »Licht nach dem Dunkel«. Von 1897 bis 1915 lebte Johanna Meyer in Schoren bei Langenthal im Kanton Bern, dann bis zu ihrem Tod in Stein am Rhein. Dort ist sie am 9. Dezember 1921 heimgegangen und auch dort begraben. Wie Annie Sherwood-Hawkes ihr schönstes Lied niederschrieb: Ich kann gar nichts mehr ohne Jesus. Annie Sherwood-Hawkes dichtete über 400 Lieder. Schon mit 14 Jahren schrieb sie Gedichte. Aber ihr bekanntestes Lied wurde ihr im Alter von 37 Jahren geschenkt. So hat sie es selbst empfunden und kurz vor ihrem Tod im Alter von 83 Jahren erzählt. Ich kann mich noch gut des Morgens vor vielen Jahren erinnern, als ich mitten in meinen täglichen Hausarbeiten vom Gefühl der Nähe meines Meisters erfüllt wurde. Ich wunderte mich, wie ich überhaupt, ob in Freude oder im Leid, je leben konnte. Ich brauch dich jede Stunde. Diese Worte kamen mir blitzartig in den Sinn. Ich saß am Fenster in der lauen Luft eines hellen Junitages. Ich griff einen Bleistift, und so schnell wurden die Worte niedergeschrieben, wie sie jetzt gesungen werden. Ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freudenmeer. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesu, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, o Jesu, steh mir bei, dass ich bis in den Tod dir bleibe stets getreu. Ich brauch dich alle Zeit, in Freude wie im Leid, du bist mein Sonn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauch dich alle Zeit, führ mich nur, wie du willst, ich harre auf dein Wort, bis du es ganz erfüllst. Ich brauch dich alle Zeit, Herr Jesu, Gottes Sohn. Mit dir ererb ich einst des ewigen Lebens Kron. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesu, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Das war im Jahr 1872. Das Lied greift zurück auf die Worte von Jesus Christus im Johannesevangelium Kapitel 15, Verse 4 und 5. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Lied wurde rasch weit bekannt. Dafür sorgte Dr. Robert Lowry, Pastor der Baptistengemeinde in Brooklyn, zu der auch Annie Sherwood-Hawkes und ihr Mann seit ihrer Heirat 1860 gehörten. Pastor Lowry war ein anerkannter Liederdichter und Komponist. 500 Melodien gehen auf ihn zurück. Er unterstützte und förderte die junge Dichterin von Anfang an. Als Annie Sherwood-Hawkes ihm das Lied gab, setzte er sich kurz an seine kleine Orgel und komponierte dazu die in vielen Ländern gesungene Melodie. Schon ein Jahr später veröffentlichte Dr. Robert Lowry dieses Lied in seiner Liedersammlung »Königliches Diadem«. Der methodistische Pastor Ernst Gebhardt schuf die deutsche Übersetzung. »Anfangs habe ich nicht begriffen, warum ausgerechnet dieses Lied die Menschen so tief berührte«, schrieb Annie Sherwood-Hawkes einmal. erst als ein Schatten auf meinen Weg fiel. Der Schatten des großen Verlustes, dann erst konnte ich etwas von der tröstenden Kraft dieser Worte verstehen. Das war im Jahr 1888, als ihr Mann verstarb. Der bekannte amerikanische Evangelist Dwight L. Moody war kein musikalischer Mensch. Er wusste aber um die große Aussagekraft des Liedes und die mächtige Wirkung der Musik im Herzen von Menschen. Als er und sein Sänger Ira Senke dieses Lied entdeckten, setzten sie es bei unzähligen Großevangelisationen als besonderen Höhepunkt ein. So wurde es bei den Evangelisationsabenden bei der Weltausstellung von Chicago im Jahr 1893 gesungen und bewirkte Großes bei vielen Menschen. Annie Sherwood Hawkes war am 28. Mai 1836 in Hoosick, New York, geboren. Sie starb am 3. Januar 1918 in Bennington, Vermont, wo ihre Tochter mit Familie lebte, und ist auf dem Rural Cemetery in Hoosick, New York, beerdigt. Anna B. Warners Lied weltweit in fast allen Sprachen. Jesus liebt mich ganz gewiss. Heute ist das schöne alte Haus, in dem Anna und ihre Schwester Susan Warner lebten, ein Nationaldenkmal und erinnert an die beiden Schwestern und die Geschichte der Vereinigten Staaten. Es liegt am Westufer des Hudson-Flusses, unmittelbar bei der traditionsreichen Militärakademie West Point, nördlich von New York. Eine Mauer des Hauses stammt noch aus der alten Zeit des Unabhängigkeitskrieges unter General Washington. Der Vater, Henry Warner, war ein erfolgreicher und prominenter Rechtsanwalt in New York und hatte die Insel, auf der das Haus steht, als Sommersitz ausgebaut. Als er aber in der großen Wirtschaftskrise 1837 all sein Geld verlor, verkaufte die Familie ihr schönes Haus in New York und zog sich ganz auf das Anwesen am Westufer des Hudson-Flusses bei West Point zurück. Anna Warner, die am 31. August 1827 geboren wurde, war damals 10 Jahre alt, ihre Schwester Susan 15 Jahre. Schon bald versuchten die Töchter, selbst Geld zu verdienen. Das gelang ihnen mit damals im 19. Jahrhundert sehr beliebten Büchern, insgesamt 18 Romanen, die sie schrieben. Annas besonderes Anliegen aber war das Schreiben von Liedern. Sie gab 2 Liederbücher heraus. Das am meisten verbreitete Lied von ihr, das in viele Sprachen übersetzt wurde und von Kindern weltweit gerne gesungen wird, findet sich in einem Bestseller, Say and Seal, der 1859 veröffentlicht wurde. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Alle Kinder, schwach und klein, lädt er herzlich zu sich ein. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, denn sein Blut floss am Kreuz auch mir zugut. Er wäscht mich von Sünden rein, wenn ich zu ihm kehre ein. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, wenn kein Mann meine Krankheit heilen kann. Wachend zieht sein Aug auf mich, winkt mir zu, ich liebe dich. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, er, mein Hirt, führt mich recht, wenn ich verirrt. Bleib ich hier auf Erden sein, führt er mich zum Himmel ein. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das Lied wurde von dem Deutsch-Amerikaner Ludwig Sigismund Jacobi ins Deutsche übertragen. Er stammte ursprünglich aus einer frommen jüdischen Familie in Mecklenburg. Nachdem er in USA zum Glauben an Jesus Christus fand, wurde er als erster Missionar der bischöflichen Methodistenkirche nach Deutschland entsandt. Von Bremen aus leitete er strategisch die große Aufbauarbeit der Freikirche bis in die Schweiz und nach Frankreich hinein. Das Lied ist auch in dem von Anna Warners 1862 herausgegebenen Liederbuch enthalten. Wie so oft bei Liedern trat auch dieser Song erst seinen Siegeszug mit der Melodie an. Als William B. Bradbury die Verse sah, schuf er die Melodie, die in kurzer Zeit überall in den Vereinigten Staaten, ja in der ganzen Welt gesungen wurde. Bis zu ihrem Tod am 22. Januar 1915 lebte Anna Bartlett Warner in diesem Haus, das heute mit der originalen Einrichtung der Familie Warner ein Museum ist, das man besichtigen kann. Die beiden Schwestern unterrichteten an den Sonntagnachmittags Bibelklassen, die von jungen Kadetten aus der traditionsreichen Militärakademie West Point am Westufer des Hudson in New York besucht wurden. Für sie dichtete Anna B. Warner immer neue Lieder. 40 Jahre lang leiteten Susan und Anna zusammen diese Bibelkurse für die Kadetten der Militärakademie West Point, die aus allen Teilen der Vereinigten Staaten kamen. Die Schwestern wurden als einzige Zivilisten auf dem Militärfriedhof mit militärischen Ehren beigesetzt. Nicht nur die Kinder, auch erwachsene Christen brauchen das Evangelium manchmal schlicht und direkt, damit die Botschaft ihre Herzen erreichen kann. Ähnlich wurde es auch durch das Singen von Chorussen und Kanons versucht. Als in der schlimmen Christenverfolgung unter Mao Zedong in China alle Kirchen geschlossen wurden und keine Nachrichten darüber ins Ausland möglich waren, schickten Christen der Hauskirchen eine Botschaft. Den ganz gewiss Leuten geht es gut. Die Zensurbehörden schöpften bei dem Kontrollieren des Briefs keinen Verdacht und ließen die Nachricht passieren, die viele Missionsfreunde tröstete. Bekannt wurde von Anna B. Warner auch das Lied, das der in London tätige Pfarrer Theodor Kübler ins Deutsche übertragen hat. Ein Tagwerk für den Heiland, das ist der Mühe wert. Die Welt wird kleiner, das Herz wird reiner, das ist's, was er beschert. Was er uns heißt, gibt er durch seinen Geist. Ein Tagwerk für den Heiland, wie groß ist der Beruf. Es ist kein Zwingen, es ist kein Dringen der Liebe, die mich schuf. Ich bin nicht mein, mein Alles ist ja sein. Ein Tagwerk für den Heiland, oft wird man freilich matt, doch gibt er Stärke zu seinem Werke, steht bei mit Rat und Tat. Der treue Herr hilft immer mehr und mehr. Ein Tagwerk für den Heiland, o wirket immer zu. Trotz Weltgetümmel ist man im Himmel, hat in der Unruh Ruh. Herr, hilf du mir noch fleißig wirken hier. Annie Loisia Cockill Walker ruft zur Arbeit in der Ernte, ehe es zu spät sein mag. Als junges Mädchen war die Engländerin Annie Walker mit ihrer ganzen Familie nach Kanada gekommen. Ihr Vater, der Ingenieur Robert Walker, und ihre Brüder waren beim Bau der großen Eisenbahnlinien in der Provinz Quebec und dann am Jurensee in der Provinz Ontario erfolgreich tätig. Im Alter von 22 Jahren startete Annie mit zwei ihrer Schwestern eine Mädchenschule. Eine Schülerin hat ihre Lehrerinnen so beschrieben: typisch englisch, auch etwas exklusiv, aber ausgezeichnete Lehrerinnen, besonders in Geschichte und englischer Literatur. Annie sah am besten aus. Manchmal war ihr Gesicht nachdenklich und etwas mit träumerischen Zügen. Ihr Benehmen war höflich und angenehm charmant. Als die beiden Schwestern von Annie früh starben, musste die Mädchenschule geschlossen werden. Schon als junges Mädchen hat die Annie Walker in Zeitungen und Zeitschriften ihre Gedichte veröffentlicht. Meist handelten sie von der Natur oder von christlichen Themen. Am bekanntesten wurde das Lied »Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag, wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag, wirket im Licht der Sonnen, fanget bei Zeiten an, auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn es Mittag ist, weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, gebt alles andere dran, Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn die Sonne weicht, auf, wenn der Abend mahnet, wenn der Tag entfleucht. Auf bis zum letzten Zuge, wendet nur Fleiß daran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Im Norden Kanadas sind die Sommer extrem kurz. Die frühen Herbstfröste können der Ernte gefährlich werden. Das hatte Annie schon als 18-Jährige inspiriert, diese Verse zu verfassen über das Wort von Jesus: Wir müssen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Auch die Zeit unseres Lebens ist kurz. Man muss die Zeit auskaufen, ehe es zu spät sein mag. Lowell Mason hat eine meisterhafte Melodie dazu komponiert. Einfach, klar, natürlich, kraftvoll. Theodor Kübler, Pfarrer an der deutsch-reformierten Gemeinde in London, machte eine gute Übertragung, die in Deutschland unzählige aufgeweckt hat aus der trägen Gleichgültigkeit. Annie Walker war 1836 in Staffordshire, England, geboren. Im Alter von 37 Jahren kehrte sie aus Kanada wieder nach England zurück und arbeitete hier als Erzieherin und Schriftstellerin. Mit 48 Jahren heiratete sie den Kaufmann Harry Cockhill in London. Sie starb 71-jährig am 7. Juli 1907 in Bath, England. 42 Jahre alt wurde Francis Ridley Havergal. Mein ganzes Leben dem König Jesus geweiht. Astley in der Grafschaft Worcester in Mittelengland war für ein Kind ein idealer und lieblicher Platz zum Aufwachsen. Die Leute lebten von der Landwirtschaft. Bis heute wird dort Wein angebaut. In dem kleinen und verträumten Dörflein wurde Francis Ridley Havergal am 14. Dezember 1836 als jüngstes Kind im Pfarrhaus geboren. Sie hatte noch drei ältere Schwestern und zwei Brüder. Die kleine Francis mit ihrem blonden Lockenkopf muss ein sehr aufgewecktes Kind gewesen sein. Auffallend intelligent lernte sie schon früh lesen und schreiben. Mit 7 Jahren verfasste sie ihre ersten Gedichte. Der Vater nannte sie »Mein kleines Quecksilber« oder auch »Gefangene Lerche«, weil sie so lebendig und vital war. Sie spielte auch wunderbar auf dem Klavier Meisterwerke der Klassik. Es war ein fröhliches Elternhaus. Beide, Vater und Mutter, waren tief im biblischen Glauben verwurzelt. Daheim wurde viel gesungen und musiziert. In der anglikanischen Kirche galt der Vater als ein ausgewiesener Musikexperte. Er verfasste 100 Kirchenlieder. Aber William Henry Havergal war sein Leben lang ziemlich kränklich. Als Francis 5 Jahre alt war, musste er sich beurlauben lassen und zog nach Henwick House nahe Worcester. Auch dort, in den weiten Wiesen und Feldern, fühlte sich das Kind mit seinem Hund, einem Spaniel, sehr wohl. Ganz anders dann in der Stadt Worcester selbst. Als sich nämlich die Gesundheit des Vaters etwas gebessert hatte, konnte er die größere Aufgabe als Dekan in der anglikanischen Kathedrale von Worcester übernehmen. Hier in der Stadt aber fühlte sich Francis eingesperrt. Dazu traf das 11-jährige Kind der Tod der Mutter Jane im Jahr 1848 sehr schwer. Lange Zeit wollte es das Kind nicht wahrhaben, dass die schmerzhafte Krankheit der Mutter zum Tod führen würde. Noch auf dem Sterbebett trieb es die Mutter um, dass ihre jüngste Tochter doch ein Kind Gottes durch den Glauben an den Herrn Jesus werden solle. Nach dem Tod der Mutter wurde Francis in ein Internat nach London geschickt. Die Jahre dort haben sie tief geprägt. Zwei gläubige Lehrerinnen waren von großem Einfluss für sie. Oft wurden Evangelisten und Prediger eingeladen, was bei den Schülern tiefen Eindruck hinterließ. Francis war sprachbegabt, fließend sprach sie Französisch, Deutsch und Italienisch. Um ihre Bibel besser lesen zu können, lernte sie auch Griechisch, Hebräisch und Latein. Mit ihren guten Deutschkenntnissen durfte sie ihren Vater begleiten, als er sich in Deutschland wegen seiner kranken Augen behandeln lassen musste. In dieser Zeit besuchte sie ein Internat in Düsseldorf mit 110 Mädchen, die aber für ihr geistliches Leben wenig Verständnis hatten. Zum großen Eindruck wurde für sie dann das bekannte Bild des gekreuzigten Christus mit der Dornenkrone von Domenico Feti. Wie einst schon Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf wurde sie von der Bildunterschrift getroffen und berührt. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Zum tiefsten geistlichen Erleben wurde ihr die eindrückliche Feier ihrer Konfirmation im Juni 1853 in der Kathedrale in Worcester. Die 18-jährige junge Frau bekannte sich von da an bewusst und öffentlich, ja leidenschaftlich zum Glauben an Jesus Christus. Nun wollte sie nur noch Lieder für ihren König Jesus dichten. Begeistert von seinem herrlichen Herrschen hat sie unter vielen anderen Büchern und Liedersammlungen auch das Buch geschrieben »Mein König« oder »Tägliche Gedanken für Königskinder«. Insgesamt 80 von ihr in englischer Sprache gedichtete Lieder sind uns überliefert. Davon sind viele nicht nur in andere europäische Sprachen übersetzt worden, sondern auch für Menschen in Afrika und Asien. Darunter ist auch ihr Lieblingslied, das bei einem Urlaub in den Waadtländer Alpen der Schweiz entstand. Ich vertraue dir, Herr Jesus. Ich vertraue dir allein. In dir wohnt der Gnadenfülle. Da kann ich selig sein. Ich vertraue dir, Herr Jesus, du liebevoller, herrlicher Erlöser. Ja, ich vertraue dir, Herr Jesus. Ich stütze mich auf dein Wort. Ihr Vater hatte wieder geheiratet. Mit tiefem Schmerz empfand Frances, dass sie von der Stiefmutter nicht angenommen wurde. So war sie froh, das Elternhaus verlassen zu können, als ihre Schwester sie 1860 bat, als Erzieherin ihrer Kinder zu ihr zu kommen. Ihre bis dahin nicht ausgebildete Gesangsstimme hatte sie bei einem deutschen Musikprofessor zu hoher Qualität verbessert. In dieser Zeit brachte sie auch ihre erste Liedersammlung heraus. Sie sagte einmal, »Bei mir bedeutet das Dichten auch Beten, denn es ist, als ob ich nie auch nur einen Vers selbst verfasse. Ich bete darum, dass Jesus mir bei jeder Zeile nicht nur einen Gedanken und Kraft des Ausdrucks, sondern jedes einzelne Wort, ja selbst die Reime schenken wolle. Für Jesus singen, das scheint mir der von meinem geliebten Meister mir persönlich gegebene Auftrag.« Als sie im Jahr 1873 schwer krank von einer Reise auf den europäischen Kontinent zurückkehrte, wurde ihre Gesundheit durch das Fieber schwer angegriffen. Zuerst vermuteten die Ärzte, es sei Typhus. Es war aber eine tückische Wundrose. Gerade in dieser Zeit schrieb sie ihre besten Lieder. Sie erzählt selbst von einem kurzen Besuch von 5 Tagen bei Freunden in London im Februar 1874. Dort lebte eine 10-köpfige Familie. Einige waren zwar bekehrte Christen, aber noch nicht zur Freude durchgebrochen. Da schenkte mir Gott das Gebet, »Herr, gib sie mir alle in diesem Haus.« Und genau das tat Gott. Bevor ich wieder abreiste, wurde jeder im Haus von Gott persönlich gesegnet. In der letzten Nacht vor meiner Abreise bat mich die Hausmutter, zu den 2 Töchtern zu gehen. Sie weinten. Dann aber kamen beide zum Glauben und wurden voll Freude. Es war fast Mitternacht. Ich war so glücklich und konnte nicht schlafen. Ich dankte Gott und erneuerte meine Hingabe an ihn. Die kleinen Reimverse formten sich wie von allein. Ein Vers nach dem anderen fügte sich harmonisch zueinander. Alle schlossen mit dieser Zeile: »Ewig, einzig, völlig dein. Nimm mein Leben, Jesu, dir übergeb ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stund sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wink. Nimm die Stimme, Lehre mich reden, singen nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte drein. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon dir zum Tempel und zum Thron. Nimm du meiner Liebe Füll, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Ein kleines Büchlein mit dem Titel »Alles für Jesus« fesselte sie. Noch viel tiefer wollte sie sich Jesus weihen, um ihm im Leiden ähnlich zu sein und von seiner Kraft der Auferstehung erfüllt zu sein. 1876 entstand das Lied. Wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Tiefer, reicher, klarer strömt er Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruh, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Strömt der Friede Gottes über mich dahin, müssen alle finstern Mächte von mir fliehen. Seine Fluten tragen Hast und Sorgen fort. Friede meines Gottes, sel'ger Ruheort. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruh, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Wechselt auch hienieden Licht mit Schatten ab, strahlt doch meine Sonne warm auf mich herab. Wunderbar getragen von der Friedensflut, sing ich froh dem Ew'gen, Herr, wie hab ich's gut. In dir ist verborgen stille, tiefe Ruh, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Im Jahr 1879 baten sie der bekannte Evangelist Moody und sein Sänger Sankey, bei einer Großevangelisation in Irland mitzuwirken. Sie berichteten ihr, wie sie ihre Lieder schon in Chicago singen würden. Wie freute sich Francis auf diesen wichtigen Dienst. Da erkrankte sie plötzlich schwer. Kurz vor der Abreise wurde eine Entzündung des Bauchfells festgestellt. Die Diagnose der Ärzte war ernst, ja hoffnungslos. Als ihre Helfer sich wegen der schrecklichen Schmerzen bekümmerten, flüsterte sie, »Dann ist die Heimat umso näher. Und dann, Gottes Wille ist gut, er macht keine Fehler.« Sie hatte keine Angst vor dem Sterben. Sie freute sich, bald Jesus zu sehen. Freunde standen um ihr Bett und sangen eins ihrer Ewigkeitslieder. Noch konnte sie einen Vers allein singen, aber dann verließen sie ihre Kräfte. Am 3. Juni 1879 starb Francis Havergal im Alter von 42 Jahren und wurde auf dem kleinen Dorffriedhof in Astley beerdigt. Auf ihrem Grabstein steht, von ihr so gewünscht, das Blut von Jesus, dem Sohn Gottes, macht uns rein von aller Sünde. In ihrem Buch »Mosaik des Lebens« ist auch das bekannte Lied enthalten, das unter dem Eindruck von Jesaja 35, Vers 10 entstanden ist. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Licht nach dem Dunkel, Friede nach Streit, Jubel nach Tränen, Wonne nach Leid, Sonne nach Regen, Lust nach der Last, nach der Ermüdung, seelische Rast. Freude nach Trauer, Heilung nach Schmerz, nach dem Verluste, Tröstung ins Herz. Kraft nach der Schwachheit, Ruhm nach der Schmach, Sturm muss sich legen, Stille danach. Ruhe nach Mühe, Ehre nach Hohn, nach den Beschwerden herrlicher Lohn. Labsal nach Trübsal, Krone nach Kreuz, Süßes nach Bitterem, o, wie erfreut. Reichtum nach Armut, Freiheit nach Qual, nach der Verbannung Heimat einmal. Leben nach Sterben, völliges Heil ist der Erlösten herrliches Teil. was Charlotte Elliot in ihrer tragischen Krankheit entdeckte. So wie ich bin, so muss es sein. Charlotte Elliot war am 18. März 1789 in Westfield Lodge in Brighton, England, geboren. Ihre ersten 32 Jahre lebte sie fröhlich und ohne große Sorgen in Clapham, einem Bezirk im Süden Londons. Sie dichtete gerne humorvolle Verse. Mütterlicherseits gehörte sie zu einer einflussreichen evangelikalen Familie Englands. Ihr Großvater Henry Wren war einer der Gründer einer anglikanischen Glaubensgemeinschaft, die wegen ihrer Frömmigkeit heftig verspottet wurde. Man nannte sie die Heiligen oder Clapham-Sekte, weil sie sich bewusst von der englischen Hochkirche absetzten und ein einfaches Glaubensleben in der Heiligung verwirklichen wollten. Sie kamen in der anglikanischen Holy Trinity Church in Clapham zusammen. Zu den Teilnehmern der Versammlungen gehörten so einflussreiche Personen wie der Parlamentarier William Wilberforce, Samuel Thornton, Direktor der Bank von England, Charles Grant, Vorstandsvorsitzender der Ostindischen Handelskompanie, Kaufleute, Verwaltungsbeamte und Pastoren. Diese kleine Zelle von bewusst Jesus nachfolgenden Christen trug schließlich zur Abschaffung der Sklaverei weltweit sowie der Kinderarbeit in England bei. Sie gaben auch den Anstoß zur Gründung der englischen Bibelgesellschaft und der englischen Kirchenmission. Es war aber nicht ihre Familie, die Charlotte Elliots großen geistlichen Einfluss ausmachte, sondern eine schwere Krankheit, die ihren schwachen Leib zeitlebens nicht mehr losließ. Depressionen und eine allgemeine Hilflosigkeit machten ihr zu schaffen. Im Alter von 32 Jahren nahm sie ihr verheirateter Bruder Henry Fenn Elliot im Pfarrhaus in Brighton auf, wo sie bis zu ihrem Tod bleiben durfte. Ein Besuch des bekannten schweizerischen Evangelisten und Pastors Dr. Cesar Malan im Jahr 1822 wurde für sie entscheidend. Der erfahrene Seelsorger spürte sofort, dass Charlotte Elliot keinen inneren Frieden hatte wegen ihrer Krankheit. Ganz ungeschützt fragte er sie, ob sie überhaupt Christin wäre. Ärgerlich wehrte Charlotte ab. Darüber wollte sie nicht mit ihm sprechen. Malan entschuldigte sich wegen seiner Direktheit, drückte aber seine Hoffnung aus, Charlotte möge eines Tages eine Dienerin von Christus werden. Als sie 3 Wochen später wieder mit Cesar Malan zusammentraf, bat sie ihn, ihr den Weg zum Glauben an den Heiland Jesus zu zeigen. »So kommen Sie zu ihm, wie Sie sind«, sagte Malan. Das befolgte sie. Und so wurde dieses einfache und klare Wort zum Mittelpunkt ihres Liedes. »So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gotteslamm, ich komm, ich komm.« So wie ich bin, vom Sturm gejagt, mit bangen Zweifeln oft geplagt, vom Feind bedroht und sehr verzagt. O Gotteslamm, ich komm, ich komm. So wie ich bin, blind, arm und irr, such ich, was mir gebricht bei dir. Licht, Reichtum, deiner Gnade Zier. O Gotteslamm, ich komm, ich komm. Grad wie ich bin, nimmst du mich an. Die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann. O Gotteslamm, ich komm, ich komm. Grad wie ich bin, was mich noch hält, vor deiner Lieb in Staub zerfällt. Dir habe ich ewig mich vermählt, O Gotteslamm, ich komm, ich komm. Später hat sie darauf verwiesen, das Wort von Jesus in Johannes 6, 37 sei speziell für sie. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Viele Jahre blieb Charlotte Elliot mit Cesar Malan in Briefverbindung. Sie wurde innerlich völlig verändert. Freude kehrte in ihr Leben ein. Sie wollte jetzt Gott ehren und sich vollständig unter seinen Willen beugen, um von ihm zum Dienst gebraucht zu werden. Sie sagte von sich: Gott sieht, Gott führt, Gott bewacht mich. Seine Gnade umgibt mich und sein Wort befiehlt mir, immer froh und ergeben in seinem Dienst zu stehen, gerade wo ich bin. Ihre mehr als 150 Lieder wurden 1835 bis 1839 als Psalms und Hymns von ihrem Bruder Henry Van Elliot in Brighton herausgegeben. Er äußerte einmal, dass seine Schwester durch ein Lied mehr Frucht erreicht habe, als er mit seiner ganzen Lebensarbeit. Man sagt, dieses Lied habe weltweit wie kein anderes die meisten Menschen zum Glauben an Jesus geführt. Billy Graham hörte dieses Lied, als er sich als junger Mann bekehrte und zur Entscheidung vor den Altar der Kirche trat. In allen seinen weltweiten Evangelisationsveranstaltungen wurde es beim Aufruf zur Entscheidung gesungen. Am 22. September 1871 starb Charlotte Elliott in Brighton im Alter von 82 Jahren und wurde auf dem Friedhof der St. Andrews Kirche in Hof beerdigt. Die tiefe Sehnsucht der Sarah Flower Adams. Ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonne. Selten hat ein Lied total verschiedene Menschen in aller Welt so unmittelbar und tief angesprochen wie dieses. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Bricht mir wie Jakob dort Nacht auch herein. Find ich zum Ruheort nur einen Stein, ist selbst im Traume hier mein Sehnen für und für, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Geht auch die schmale Bahn aufwärts gar steil, führt sie doch Himmel an zu meinem Heil. Engel so licht und schön winken aus sel'gen Höhen, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonn, weih ich mich dir aufs Neu vor deinem Thron, baue mein Bethel dir und jauchz mit Freuden hier, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ist mir auch ganz verhüllt dein Weg all hier, wird nur mein Wunsch erfüllt, näher zu dir. Schließ dann mein Pilgerlauf, schwing ich mich freudig auf, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ist es die Sehnsucht nach Überwindung der Anfechtung? Sind es Fragen in den Rätseln der Lebensführung? Ist es Hoffnungslosigkeit oder Angst? Die Dunkelheit der Nacht und die aufgehende Sonne? Es sind hier keine tiefen biblischen Glaubensaussagen. Nur eine biblische Geschichte wird nachgezeichnet. Wahrscheinlich liegt darin die Stärke des Liedes. Der sehnsüchtige Schrei erinnert an das Suchen nach Gott und die Sorge um das Heil in den Psalmen in der Bibel. Sarah Flower war am 22. Februar 1805 als Tochter des prominenten Herausgebers der Zeitung Cambridge Intelligence im englischen Harlow nördlich von London geboren. Sie muss eine schöne Frau gewesen sein, die auch als begabte Schauspielerin im Londoner Richmond Theater als Lady Macbeth auftrat. Ihre Schwester Eliza war sehr musikalisch und komponierte viele Melodien. Durch ihre Verheiratung mit dem Tiefbauingenieur William B. Adams verschoben sich die Interessen von Sarah vom Schauspiel mehr zur Dichtung. Gesundheitlich war sie auch sehr angeschlagen. Das Lied »Näher, mein Gott, zu dir« dichtete sie im Alter von 35 Jahren. Es erschien zuerst im Gesangbuch der Unitarier in London unter 13 von ihr verfassten Liedern. Die Melodie dazu und viele andere des Gesangbuches stammen von ihrer Schwester Eliza. Das Lied knüpft an die Flucht Jakobs an, wie er nachts im Traum die Himmelsleiter sieht. Er hat als Kopfkissen nur einen Stein. Und am Morgen baut er dort einen Altar und nennt die Stätte Bethel, das heißt Haus Gottes. Erst Jahre später fand das Lied aber die weite Verbreitung durch eine wunderbare Melodie, die gewaltig ist. Der begabte Musiker Lowell Mason hat sie geschaffen, der in Boston die Musikakademie gründete und als erster von der New Yorker Universität zum Doktor der Musik promovierte. Man hat seine Melodie ein einziges Dennoch des Glaubens genannt, von der Anfechtung bis zum durchgebrochenen Jubel. Unzählige Geschichten erzählen, wie dieses Lied überall in der Welt gesungen wurde. So am Grab des 1881 ermordeten US-Präsidenten James S. Garfield. Als 1901 der amerikanische Präsident William McKinley durch die Kugel eines Anarchisten starb, hörte ihn der Arzt in den letzten Zügen noch Sätze dieses Liedes murmeln. Bei den riesigen Trauerversammlungen der amerikanischen Städte bis hin zur Gedächtnisfeier in Westminster in London wurde dieses Lied dann gesungen. Es wurde auch 2007 intoniert bei der Beerdigung des Präsidenten Gerald Ford. Näher, mein Gott, zu dir steht auch auf dem Denkmal, das an den Absturz des uruguayischen Flugzeugs in den Anden erinnert, bei dem 16 Passagiere 72 Tage lang arktische Temperaturen überlebten, bis sie am 23. Dezember 1972 gerettet wurden. In drei Kinofilmen, die über den Untergang des Riesenschiffes Titanic am 14. April 1912 gedreht wurden, wird dargestellt, wie die sonst zum Tanz aufspielende Bordkapelle in die unheimliche Nacht hinaus dieses Lied spielt, auch wenn Historiker bis heute diese Abläufe nicht ausdrücklich so bestätigen wollen. 1847 starb Sarahs Schwester Elisa an Tuberkulose. Ein Jahr später folgte ihr Sarah nach, von der schweren Krankenpflege geschwächt. 43 Jahre alt, am 14. August 1848. Die Lieder von Anna Steele im Unglück gesungen. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt. Lange zögerte Anna Steele, ihre Lieder zu veröffentlichen. Erst im Alter von 44 Jahren willigte sie ein. Ihr Vater, ein Holzhändler, schrieb in sein Tagebuch: Ich flehe den barmherzigen Gott an, der sie zu diesem Werk befähigt und angestiftet hat, darin auch weiter die Regie zu führen, zum Besten für viele. Ich bitte Gott, es zu nutzen und Anna selbst demütig zu halten. Das war Anna Steele, demütig und in viel Leiden erprobt. Sie wurde im Mai 1716 in dem kleinen Dorf Broughton im Distrikt Hampshire in England als älteste Tochter geboren. Ihr Vater war neben seinem kaufmännischen Beruf 40 Jahre lang ehrenamtlich als Prediger in der Baptistenkirche tätig. Als Anna 3 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Die kleine Anna wurde von ihrem Vater im Glauben erzogen und trat mit 14 Jahren der Gemeinde als Mitglied bei. Im Alter von 19 Jahren wurde ihre Hüfte durch einen Unfall so schwer verletzt, dass sie lebenslang behindert blieb. Die große Freude ihrer Verlobung mit Robert nahm ein jähes Ende. Der Bräutigam ertrank einen Tag vor ihrer Hochzeit. Aus ihrem schweren Erleben heraus verfasste Anna 144 Lieder und 34 Psalmen, die sie in der Gemeindearbeit an der Seite ihres Vaters meist unter dem Pseudonym Theodosia einsetzen konnte. Sie erlebte dabei, wie Gott das Leiden seiner Kinder nie unnütz oder sinnlos ablaufen lässt. So hat Anna Steele durch ihre Lieder unzählige Menschen beschenkt. Sie gehört zu den ganz großen Liederdichterinnen des 18. Jahrhunderts. Von ihren vielen populären Liedern wurde in Deutschland nur eins weit bekannt. Der Methodistenpastor Ernst Gebhardt hat es in die deutsche Sprache übertragen. Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Drum blick ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies. Als Anna Steele am 11. November 1778 starb, flüsterte sie als letztes: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Wort steht auch auf ihrem Grabstein auf dem Dorffriedhof in Broughton, Hampshire, England.